Herzlich willkommen beim Stock Analyzer Podcast. David Bader-Egger zeigt euch, welche Aktien bei Warren Buffett durchfallen und welche es in sein Portfolio schaffen würden. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung und liefert keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Die meisten Privatanleger scheitern nicht, weil ihnen Infos fehlen, sondern weil sie krampfhaft versuchen, den Markt zu schlagen. Willkommen zu einer neuen Folge von Stock Talk, dem Podcast, in dem wir immer dieselbe Linse nehmen. Lass uns über Warren Buffett und seine Strategien sprechen. Es geht um Mehrwert zum Mitnehmen. Mein heutiger Gast ist Clemens Schönmann-Fink oder besser bekannt als René will Rendite. Danke, dass du heute da bist.
Hallo David, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Clemens, erzähl uns mal ein bisschen über dein Tun. Du informierst Privatanleger über Bücher, Videos, Artikel. Du hast auch vor kurzem Money Plus Mind gestartet. Genau. Erzähl uns einfach mal ein bisschen von dir.
Oh, okay. Also du hast ja schon ganz viel gesagt. Ich habe einen YouTube-Kanal, René Rendite heißt der. Der ist recht groß geworden, viel größer, als ich jemals gedacht habe. Da haben wir jetzt 117.000 Abonnenten drauf, also Wahnsinn. Und da interviewe ich Experten rund um das Thema Geldanlage. Es geht darum, dass die ihre Einschätzungen zu aktuellen Entwicklungen an den Märkten oder ganz allgemein auch zu Strategien erzählen und weitergeben. Und da ist so ein bisschen mein Wunsch oder meine Hoffnung, dass ich so das Sprachrohr der Zuhörer bin. Also, dass ich die Fragen stelle, die sie auch an dir im Experten haben und dadurch halt mehr lernen und mehr wissen und dadurch dann auch bessere Entscheidungen für ihre Geldanlage treffen können. Und jetzt seit kurzem, du hast es angesprochen, da gibt es auch mein Projekt Money and Mind, wo es halt darum geht, nicht nur wie man sein Geld anlegt, sondern auch wie man sein Geld in Lebensqualität verwandelt. Denn ehrlicherweise, ich bin ja nicht unbedingt glücklich, nur weil ich viel Geld auf dem Konto liegen habe, sondern da gehört ja auch noch ein bisschen mehr dazu. Ein gutes Verhältnis zu Geld, ein guter Umgang mit Geld. Und das will ich halt den Leuten in diesem Projekt näher bringen und halt sie inspirieren und Denkanstöße geben, wie sie eben ein reiches Leben mit Geld führen können.
Sehr gut, ja, das wollen wir wahrscheinlich alle reich werden oder halt die meisten auch, wenn viele sagen, Geld macht nicht glücklich. Aber ja, irgendwie streben wir ja doch danach.
Ja, genau, also Geld macht nicht glücklich, genau, beziehungsweise ist halt, ich finde es immer so ganz interessant, wenn du halt dich mit, wenn halt irgendwie du so Podcasts mit Millionären hörst oder so YouTube-Videos mit denen anschaust, da geht es immer oder meistens um die Frage, wie bist du reich geworden? Aber nie geht es darum, bist du glücklich geworden? Weißt du, also irgendwie, du willst immer nur, weil wir setzen halt viel Geld mit viel Glück gleich. Und das ist es halt nicht, ne? Sondern du musst eben das Geld auch sinnvoll einsetzen. Also wie ich halt gesagt habe, du musst dein Geld auch in Lebensqualität verwandeln. Erst dann bist du glücklich. Also Geld ist, wenn du so willst, wie so ein Hebel. Also der kann halt eben schöne Dinge besser machen. Oder der kann halt, wenn du eh in einem guten Umfeld bist, halt glücklich mit deiner Familie, glücklich mit deinen Freunden, dann halt kann Geld dazu führen, dass du halt eben das Leben mehr genießt. Aber nur weil du ein großes Haus hast, bist du nicht glücklich, sondern brauchst dann eben auch dann die Leute, die du einladen kannst, um in dem großen Haus dann zu feiern. Und dann ist wiederum das Geld gut eingesetzt, wenn du dir davon halt ein großes Haus kaufst. So ungefähr ist so die Idee, die ich da versuche, den Leuten näher zu bringen.
Da stimme ich dir absolut zu und das ist auch genau mein Thema. Ich sage ja ganz provokant immer wieder im Freundeskreis oder einfach, wenn ich mit Leuten spreche, so, ja, ich will mal reich werden, weil ich weiß halt genau, ja, das triggert die alle. Und die sagen alle einfach aus dem Reflex heraus, ja, Geld macht ja auch nicht glücklich. Jetzt kann man streiten darüber, warum sie das sagen, das würde jetzt vielleicht den Rahmen sprengen, aber ich bin genauso bei dir. Ich sage dann auch, ja, natürlich, das ist sozusagen das Passwort. Aber im Endeffekt, was sagt es das, wenn ich reich geworden bin? Meine Firma Stock Analyzer oder meine Projekte, die haben Erfolg, genauso wie bei dir wahrscheinlich dein YouTube-Kanal oder Money and Mind. Und damit kann ich natürlich viel machen, weil Geld brauchen wir und mir ist es lieber, ich habe viel Geld und mache mir sozusagen die Luxussorgen, als wie wenn ich mich fragen muss, ja, kann ich morgen noch einkaufen gehen oder zahle ich vorher die Heizung oder so. Also von dem her gesehen bin ich der Überzeugung, es ist sicher einfacher, sage ich jetzt mal, mit mehr Geld glücklicher zu sein, überhaupt in unserer kapitalistischen Welt. Und wir haben ja alle die Möglichkeiten, auch Geld zu verdienen.
Genau.
Da komme ich schon.
Also, ja, genau, nur so als Idee, wenn die Leute sagen, Geld macht nicht glücklich, dann sage ich immer, ja, kein Geld macht aber auch nicht glücklich.
Ja, absolut, absolut. Das sage ich auch. Also genau das ist das Thema. Ich kann mit viel Geld unglücklich sein, aber ich kann auch mit wenig Geld unglücklich sein. Also
Ja.
ja. Aber gut. Aber das führt mich eh schon zur nächsten Frage. Was ist oder was, wo siehst du das Hauptproblem bei deinen Followern oder wo bekommst du die meisten Fragen zum Thema Geld von deinen Followern, die du dann vielleicht an deine Gäste stellst?
Es geht ja irgendwie immer darum, wenn ich im Freundeskreis oder im Kollegenkreis erzähle, dass ich mich, mein Gott, mit Geldanlage beschäftige, da kommt immer direkt die Frage, hast du denn einen heißen Tipp? Wo soll ich denn
Ja, kenne ich.
jetzt irgendwie mein Geld reinstecken? Und ich glaube, das ist halt immer das große Problem, dass wir immer versuchen, halt so ein Stockpicking zu betreiben, dass wir uns halt nicht mit der Marktrendite zufrieden geben. Also, und ich sage dann auch immer, Leute, ich habe keine heißen Aktientipps, weil ich nicht sage oder ich nicht glaube, dass ich schlauer bin als der Markt. Deswegen habe ich halt, mein Portfolio ist halt größtenteils irgendwie ETFs. Also der Großteil, also die größte Position ist in der MSCI All Country World Index. Da halt ein ETF drauf. Da habe ich noch Dividenden-ETFs und Small-Cap-ETFs und noch so ein Asia-Pacific-ETF. Und da ist eigentlich der Großteil meines Geldes drin, weil ich es halt eben einfach haben will. Und ich halt eben, mein Anspruch ist jetzt nicht, dass ich sage, ich bin ein guter Geldanleger, ich bin ein guter Investor, wenn ich den Markt schlage. Sondern ich bin halt ein guter Investor, wenn es mir gelingt, meine finanziellen Ziele zu erreichen. Und mein finanzielles Ziel ist, im Alter nicht arm zu sein. Und dafür reicht die Marktrendite aus. Und wenn eben die Marktrendite ausreicht, warum soll ich denn das Risiko eingehen und den Markt schlagen? Denn es muss natürlich schwer und riskant sein, den Markt zu schlagen, weil wenn es einfach wäre, würde es ja jeder schaffen. Und warum soll ich dann halt eben dieses Risiko eingehen? Also ich meine, ich kann es mir halt leisten, nicht der beste Investor zu sein, aber ich kann es mir auf keinen Fall leisten, ein schlechter Investor zu sein. Und
Ja,
deswegen ist, glaube ich, immer das große Problem, den Traum der Outperformance und Marktrendite ist langweilig. Aber ich meine, wenn wir 7, 8% haben jedes Jahr im Schnitt, das reicht, damit sich das Geld alle 10, 11 Jahre verdoppelt. Das ist doch super. Warum soll ich dann halt nicht da stressen mit so Einzelaktienauswahl?
im Endeffekt kommen wir eh dazu einem Spruch, den gerne Charlie Munger und Warren Buffett sagen: Wir versuchen, keine Fehler zu machen. Das ist das Erste. Also never lose money oder don't lose money. Du weißt ja, mit Stock Analyzer biete ich ja eine Möglichkeit an, hier die Aktienauswahl ein bisschen zu vereinfachen, auch die Strategie von Warren Buffett sozusagen weiterzuführen. Aber ich bin genau so bei dir, wie du sagst. Es fragen mich die Leute: Hast du einen heißen Aktientipp? Aber da geht es ja nicht mal auch um qualitative Aktien zu finden, sondern da ist wieder das Problem, nicht nur den Markt zu schlagen, sondern auch schnell reich zu werden. Und ich glaube, da ist einfach das größte Problem, dass wir halt keine Geduld haben, dass die Leute scheitern an ihrer Erwartungshaltung und an der Zeit. Und es gibt immer irgendjemanden aus dem Bekanntenkreis oder im Internet, heutzutage ist es Social Media eigentlich da wirklich sehr, sehr trügerisch, die dann sagen: Boah, ja, mit der Aktie habe ich so und so viel Geld verdient. Frage ist natürlich: Stimmt das überhaupt? Und was ist mit den anderen 10, 20, 30 Positionen? Im Endeffekt ist das wie wenn ich im Lotto gewinne. Ja, wie oft habe ich gespielt und wie oft habe ich es wirklich geschafft? Aber da liegt es halt nicht mal am Portfolio. Da ist es egal, ob du jetzt eine Aktie nimmst oder eine ETF oder in was anderes investierst. Aber wenn du halt deine Erwartungshaltung oder deine Zeit nicht an die Realität anpasst, dann kannst du dir mit alles dein Vermögen verhauen wahrscheinlich. Also das ist einfach
Ja,
das Thema, was
genau.
ich.
Also den Aktienansatz, den Warren Buffett hat, den finde ich ja auch ehrlicherweise gut. Also er sagt ja so sinngemäß, kaufe keine Aktie nur, weil du denkst, dass sie steigen könnte. Und er sagt halt, ich sehe halt eine Aktie wirklich als Beteiligung an einem Unternehmen. Und ob die Aktie steigt oder fällt, ist mir eigentlich egal, sondern ich will halt ein gutes Unternehmen haben und davon der Eigentümer sein. Und das wiederum finde ich einen ganz guten Ansatz. Aber halt zu sagen, welche Aktie hat denn jetzt das höchste Kursziel? Das wiederum finde ich einen schlechten Ansatz.
Absolut, bin ich voll bei dir. Das ist nichts mehr als eine Wette. Das ist halt, ja, da kann ich zum Buchmacher gehen und drauf wetten und dann vielleicht sogar noch mit einem Hebel, wo ich dann richtig einfahre. Aber ja, gut, das ist, da sind wir uns ja Gott sei Dank einig, dass so keine Outperformance zu schaffen ist und das eigentlich nur eine Wette ist.
Genau, es kann klappen. Du kannst ja Outperformance machen. Wer halt irgendwie, keine Ahnung, vor 5 Jahren Palantir gekauft hat, der natürlich irgendwie eine mega Outperformance jetzt erzielt. Wer halt irgendwie vor 5 Jahren, keine Ahnung, PayPal gekauft hat oder so. Das ist halt ganz anders. Der liegt halt weit im Hinten.
Definitiv, definitiv, ja. Da kann natürlich alles vorkommen. Jetzt haben wir eh schon das Thema ein bisschen angeschnitten zwischen der Kurs und der Wert von einem Unternehmen. Wie entscheidest du da praktisch, wo sagst du, okay, das ist jetzt also ein wertvolles Unternehmen oder das ist jetzt ein gehyptes Unternehmen? Du schreibst ja viel auch bei Money and Mindset über solche Themen. Jetzt habe ich vor kurzem hast du auch mit dem Gold das angesprochen, ist ja auch genau dasselbe. Was ist der wirkliche Wert und was ist nur der Preis, weil die Emotionen drinnen sind, weil irgendwelche übertriebenen Erwartungen drinnen sind. Wie unterscheidest du das praktisch oder hast du da irgendeinen Ansatz für unsere Hörer?
Boah, also wie gesagt, ich bin ja nicht so der Stockpicker, von daher kann ich da vielleicht nicht so jetzt die super Tipps geben. Aber was ich halt extrem sinnvoll finde, du musst halt überlegen, warum kaufe ich die Aktie? Und du kaufst die Aktie, also und zu denken, der Kurs steigt, ist somit so der schlechteste Grund. Sondern du kaufst die Aktie, weil du halt das Geschäftsmodell gut findest, weil du halt eben verstanden hast, wie das Unternehmen sein Geld verdient, weil du halt an die Zukunftsaussicht des Unternehmens glaubst, weil es halt eben gut im Markt positioniert ist, weil die Aktie womöglich gerade irgendwie falsch bepreist ist, wenn man sich halt überlegt, was da so die Geschäftsaussichten sind. Und das ist halt dann halt ein Grund, entsprechend das Unternehmen zu kaufen. Deswegen habe ich bei meinen wenigen Einzelaktien, die ich habe, jetzt eher so Langweiler drin, also eine Allianz oder so eine Shell oder so eine British American Tobacco oder sowas. Also irgendwie, wo die halt ein sehr simples Geschäftsmodell haben, wo man eigentlich ganz gut nachvollziehen kann, was sie da tun und was sie nicht tun und wo ich jetzt nicht wissen muss, ob die jetzt irgendwie einen heißen Chip in der Entwicklung haben und wie der halt dann eingesetzt werden kann in irgendwelchen Rechenzentren oder was auch immer. Und worauf ich halt eben auch gerne achte, das ist, dass die Unternehmen gute Dividendenzahler sind. Also ich sage halt immer, wenn jetzt der Kurs doch nicht steigen sollte, gibt ja viele da Gründe, warum er nicht steigt und das ist ja doch irgendwie immer so ein bisschen unbefriedigend, dann habe ich zumindest meine Dividende, die ich halt kriege. Und dann kann halt sogar, wenn halt eben das Geschäftsmodell weitestgehend in Ordnung ist, das einfach nur halt an den Marktschwankungen liegt, dass der Kurs gerade nicht steigt, dann kann halt eben ein Rückgang des Kurses nochmal eine Nachkaufgelegenheit sein, weil ich dann halt einfach meinen Einstiegskurs verbillige, dann nochmal eine höhere Dividendenrendite erziele und dann hoffentlich, weil es ein gutes Unternehmen ist, das gute Geschäftsaussichten hat und so weiter, denn der Kurs dann irgendwann die Entwicklung nachvollzieht, die das Unternehmen genommen hat, dann steigt die Dividende und dann habe ich dann irgendwie doch eine ganz nette Ausschüttung dann halt einmal jährlich oder vierteljährlich, je nachdem, wie ja da die Rhythmen sind. Und das ist halt so ein bisschen, ja, es ist falsch verwendet, aber Warren Buffett spricht ja immer von der Margin of Error und das ist halt dann irgendwie immer so ein bisschen so meine Margin of Error, wenn ich sage, okay, die Aktie fällt, aber ich kriege meine 5% Dividende. Und dann denke ich, okay, ist irgendwie auch ganz gut. Also ist so, das kann so immer
Ja.
ein bisschen die Nerven beruhigen, weil ehrlicherweise, auch wenn man es halt rational weiß und man sich nicht verrückt machen soll, dass der Kurs fällt oder sowas, so also ganz gefeit ist man ja vorher dann doch nicht.
Natürlich, natürlich. Gerade weil negative Erlebnisse ja viel schwerer wiegen als positive.
Genau.
Aber ich finde es extrem spannend, die drei Aktien, die du genannt hast, weil Allianz ist ja im Endeffekt auch so ein Lieblingsbereich von Warren Buffett, Versicherungen.
Ohne.
Die mag er ja sehr gerne, hat er ja eigentlich sogar angefangen mit der Geico und ist sicher ein Thema, das man immer brauchen wird, die wir jetzt immer geben. Ist ja auch ein Punkt, wo man sagt, okay, was ist ein Burggraben oder überleg dir Firmen, die du immer wieder siehst, die du immer wieder brauchst, egal ob das im Haushalt ist oder wo auch immer. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Also Versicherungen ist immer interessant, wenn der Preis passt natürlich. Dann hast du noch gesagt, British Tobacco.
Ja.
Ist eigentlich sehr spannendes Thema, weil da finde ich den Burggraben extrem interessant. Und das habe ich auch in einer anderen Folge letztes Mal mit einem diskutiert, weil beim Tabak ist ja auch jetzt nicht, das ist ja keine Innovation oder so, aber die Einstiegsbarrieren sind da ganz, ganz spannend, die halt einen Burggraben geben. Und geraucht, auch wenn es Gott sei Dank weniger wird, gesondert und so, aber es wird halt trotzdem immer wieder geraucht. Und finde ich deshalb sehr, sehr spannend, warum du denn oder dass du die hältst.
Ja, genau. Also ich meine, man darf sich auch da nicht vertun, nur weil halt in Deutschland weniger geraucht wird oder in Europa, halt in anderen Ländern wird weitergequalmt. Und jetzt versuchen natürlich die Tabakfirmen halt, BAT, sind ja ein bisschen hinten dran noch, aber Philip Morris und so, die versuchen ja dann jetzt in diese Rauchalternativen zu gehen.
Ja.
Und womöglich ist das wiederum auch ein neuer Wachstumsmarkt in Europa oder halt auch in Deutschland, weil du halt dann den Genuss hast, ohne irgendwie die Leute zu belästigen, weil es halt irgendwie nicht stinkt und deine Klamotten nicht riechen und was auch immer. Und die haben halt, wie gesagt, immer noch ein sehr Cashflow-starkes Geschäftsmodell. Und die
Definitiv.
zahlen halt, ich glaube, als ich die Aktie gekauft habe, da war die bei 5%, 6% Dividendenrendite oder sowas. Da dachte ich, klasse, also
Ja.
das, selbst wenn halt die sich einfach nur seitwärts bewegt, die Aktie, also und sozusagen immer halt den Dividendenabschlag aufholt, das ist auch
Ist in
perfekt.
Ordnung für dich, ja.
Reicht mir.
Und weißt du noch, wie du die gekauft hast? Waren das da die Beweggründe, eben Dividende, oder hast du die
Genau,
anders
genau.
aufgenommen?
Ich habe halt gesehen, die ist irgendwie. Irgendwie, man guckt ja immer mal so ein bisschen, scrollt immer so ein bisschen durch, was halt so spannende, was da so Aktien machen und da stößt man sich auf Unternehmer, denkst du, boah, das kann ja nicht sein, die notiert hier bei irgendwie 7% Dividendenrendite oder sowas und dann weiß natürlich dann die Gründe, was halt, wo die Probleme sind, also natürlich, es wird weniger geraucht und alles Mögliche, also jetzt in den westlichen Industrieländern, aber auf der anderen Seite sage ich mir, dass wenn die Informationen quasi bekannt sind, wenn selbst ich das weiß, dann weiß das der Markt auch. Und dann ist das halt irgendwie eingepreist. Und dann habe ich halt eher das Upside gesehen, dass sich halt die Sache besser entwickelt als jetzt noch schlechter. Und habe da dann Glück gehabt, dass die jetzt seit einiger Zeit wieder extrem stark läuft. Die ist jetzt wieder deutlich über 50 Euro. Und die war ja irgendwie auch mal bei paar 30 oder sowas gewesen.
Ja, also guter Zeitpunkt zum Einsteigen sozusagen.
Ja, habe ich Glück gehabt, aber natürlich auch. Ich bin halt eher auch so der Buy-and-Hold-Typ, dass ich dann halt irgendwie gesagt habe, mein, läuft ja halt gerade nicht so, aber ich gucke mir dann immer halt die Geschäftsberichte an oder die Mitteilungen und überlege, steht irgendwas zur Dividende drin, wird die gekürzt? Nee, alles gut. Also.
Ja. Und wenn man Buy and Hold macht und langfristig hält, ist es ja dann im Endeffekt über lange Zeit egal, ob du jetzt am 1. Jänner gekauft hast oder
Genau,
irgendwann anders,
genau,
dann hebt sich das.
genau, genau.
Ja, jetzt haben wir natürlich drei Firmen, die ganz guten Burggraben haben. Es gibt aber natürlich auch Burggräben, die eine Illusion sind. Da hast du mir gesagt, weil wir ja vorher schon ein bisschen gesprochen haben vor unserem Call, das First Mover wird oft fälschlicherweise als Burggraben verstanden, ist aber sehr verführerisch und reicht aber nicht. Was steckt da dahinter?
Ja, also. Man denkt ja immer, wenn halt eine Firma als erstes einen Markt oder so einen neuen Markt schafft. Also ich denke an Beyond Meat zum Beispiel. Die waren halt eine der ersten, die halt eben diese Fleischalternativen gemacht haben. Und da denkst du, boah, die rollen jetzt den Markt auf. Aber da unterschätzt man halt dann einfach, dass halt dann halt so diese großen Nahrungsmittelkonzerne kommen und dann halt einfach mit der ganzen Marketing-Power dann halt irgendwie dann das reindrücken. Also dann halt ihre Produkte. Und so stark ist halt dann eben so eine Marke wie Beyond Meat nicht. Oder so stark differenzieren sich halt diese Fleischersatzprodukte nicht. Das hat man ja, und ich glaube, das sieht man auch in anderen Fällen. Nur weil jemand Erster ist, heißt das also noch nicht unbedingt, dass er dann das Rennen gewinnt. Und deswegen sollte man da halt so ein bisschen aufpassen. Was mir jetzt aber auch halt, weil ich ja neulich auch mit jemandem drüber gesprochen habe, über PayPal, wo du halt auch dachtest, die haben Mega-Burggraben, also sind ja quasi in jedem Online-Shop verfügbar. Und so, und auf, aber selbst auch die waren da, wenn du auch so willst, so First Mover irgendwie, haben halt eine wahnsinnige Präsenz, ja, und guck dir an, wo der Aktienkurs steht. Weil es einfach nicht reicht, Erster zu sein, sondern muss auch eben dann konstant weiter deinen Vorsprung halten und ausbauen, wenn es geht, weil sonst halt irgendwie von der Seite so eine Apple oder so eine Google oder so eine Klarna kommen und dir dann halt mit anderen Produkten dann auf einmal dann halt Konkurrenz machen. Also man darf sich dann halt eben auch nicht sicher sein, nur weil man halt glaubt, man ist jetzt marktdominant und war der Erste, sondern muss halt auch dann wirklich weiter konstant arbeiten und halt eben innovativ sein. Und
Ja, ich
da
sehe
so das
da.
Paypal-Beispiel, das finde ich einfach so krass, weil die sahen wirklich so unangreifbar aus und ja, dann haben sie irgendwie eine Kurve nicht gekriegt, sind falsch abgebogen und ja, jetzt stehen sie halt da unten.
Ja, ich sehe das genauso wie du und mir fallen da auch einige Beispiele ein, wo First Mover sind natürlich extrem gehypt. Man sieht es ja jetzt wieder bei KI. Das ist so ein ganz spannendes Thema, wo ich mir denke, ja, wer bleibt dann über? Weil das siehst du ja fast täglich Schlagzeilen, wo der hat 30 Milliarden bekommen und der hat 100 Milliarden bekommen und der und dies und das und jenes. Und im Endeffekt, mir fällt jetzt so also als erst First Mover OpenAI ein. Aber die sind auch, ich habe mir das mal angesehen, aber die sind auch die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht profitabel. Und da muss man auch schauen, wenn die jetzt nicht immer voll performen, dann wird denen irgendwann das Geld
Ja.
ausgehen und dann muss man schauen, bekommen die halt wieder was? Da muss man dran glauben. Aber es gibt ja auch in der Vergangenheit viele, ich nehme leider sehr oft Apple, aber das sind halt so die Paradebeispiele beim iPod zum Beispiel. Das war auch nicht der First Mover.
Nee.
Aber das war das Beste, der hat das erkannt oder die haben das erkannt, dass das eben ja so super Funktionalität hat. Aber du musst halt der Beste sein. Und das ist ja der Nachteil vom First Mover. Du machst natürlich auch die Fehler, die andere dann nicht mehr machen werden. Und die, wie du sagst, gerade bei so großen Unternehmen, die fahren dann halt mit Budget rein, das halt unglaublich ist und das, da hast du einfach fast keine Chance.
Ja. Bei KI fiel mir jetzt noch das Beispiel Alphabet ein, die ja schon quasi abgeschrieben waren, weil sie halt eben nicht die erste KI am Markt hatten. Und ja, und jetzt gerade sind die halt eher also in der Führungsrolle und haben halt und hängen ja die anderen ab, weil sie halt dann eben irgendwie halt die Firma umgekrempelt haben, halt irgendwie Ressourcen umverteilt, da reingehauen haben. Das haben sie halt mit Gemini halt ein super Modell und mit ihren Chips haben sie auch ein super Modell und ein super Angebot. Und es dauert halt tatsächlich länger, bis halt wirklich so ein Markt verteilt ist, als man so gemeinhin denkt, so in der ersten Euphorie, glaube ich.
Ja, definitiv glaube ich auch. Und es wird ja immer wieder neu verteilt. Man denkt nur an die Monopolisten oder scheinbar Monopolisten, die wechseln ja auch alle paar Jahre, weil einfach wieder irgendwer schneller, irgendwer besser war. Und ja, ich meine, bei Alphabet habe ich mir schon irgendwie gedacht, die haben ja so viel Background, sage ich mal, auf das sie zurückgreifen können, die ganzen Daten, unglaublich, weil wer nutzt nicht zum Beispiel Google Suche? Das nützt also. Ich weiß nicht, was da der Marktanteil ist, aber wenn ich nur das an mir und meinen Bekannten denke, dann ist es ja fast bei 100%. Also schon alleine das, was die da alles für Möglichkeiten haben.
Ja, genau. Also die haben halt eben das, die haben halt sozusagen den Zugriff auf den Nutzer gehabt, halt
Ja.
über die Google-Suche. Und den musste halt OpenAI sich erst erarbeiten. Und
Gmail
aber
zum Beispiel auch,
ja.
die ganzen Sachen, was du nutzen kannst von denen.
Ja, genau. Die waren ja direkt am Nutzer dran und OpenAI musste ja erst den Zugang halt schaffen. Und das macht natürlich dann auch nochmal einen riesen Unterschied.
Und natürlich auch kohletechnisch ist es, wo du dann die
Ja.
Ressourcen reinstecken kannst, natürlich.
Ja.
Wenn du, Forschung ist teuer.
Ja.
Genau. Ja, wir haben auch gesprochen, was sind so Kennzahlen, Mythen, oder wo sind, oder welche Kennzahlen sind irreführend, wo lassen sich die Leute schnell mal täuschen, wie fast jeder eigentlich jetzt in letzter Zeit. Sagst doch du, das KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis, ist das überhaupt brauchbar für dich oder ist es für dich nur irreführend? Und ja.
Nee, ich finde es liefert schon mal eine gute Orientierung. Irgendwie, die Aktie hat ein niedriges KGV, aber man sollte ja nicht unbedingt nur eine Aktie kaufen, weil sie ein niedriges KGV hat. Genauso gut sollte man eine Aktie nicht kaufen, nur weil sie ein hohes KGV hat. Und da muss ich halt immer überlegen, was ist halt da drin? Also warum ist es halt niedrig oder kann es einfach sein, dass, weil das ja über Gewinnschätzungen geht, dass einfach halt der Markt und die Börse glaubt, dass halt eben die Gewinnschätzungen angepasst werden müssen. Und dann kommen halt die Anpassungen auf einmal, bumm, da sieht es gar nicht mehr so niedrig aus. Also das ist halt einfach extrem schwankungsanfällig. Und es suggeriert halt manchmal auch den falschen Eindruck von billig und teuer. Wie gesagt, nur weil ein KGV niedrig ist, ist die Aktie nicht billig unbedingt. Und nur weil es hoch ist, ist es nicht teuer. Das hängt halt immer von der Gesamtzahl der anderen Kennzahlen ab. Wenn die Aktie stark wächst, dann ist auch ein hohes KGV okay, weil es einfach dann reinwächst in ihre Bewertung. Deswegen ist das eigentlich weder ein Kaufgrund noch ein Ausschlussgrund. Das ist ja ehrlicherweise auch so ein bisschen wie bei der Dividendenrendite. Das hat man halt auch mal sich hinterfragen, warum hat das Unternehmen eine extrem hohe Dividendenrendite von 10% meinetwegen? Das hat ja dann auch irgendwelche Gründe. Entweder weil der Kurs so niedrig ist, weil halt irgendwie die Börse nicht daran glaubt, dass irgendwie da eine gute, dass da gute Geschäftsaussichten sind, oder weil womöglich so eine Dividendenkürzung halt bald droht. Und dann relativiert sich das wieder. Also man sollte halt echt nie Kennzahlen halt isoliert betrachten, sondern immer halt eingebettet in so eine Gesamtanalyse. Und das ist natürlich immer, wie gesagt, so ein bisschen verführerisch, weil du glaubst halt mit Blick auf irgendwie so zwei, drei Kennzahlen, die KGV, Dividendenrendite und so, zu wissen, ob jetzt eine Aktie ein Kauf ist oder nicht. Und das ist es halt eben nicht. Und da brauchst du halt eben ein paar mehr Daten, um es halt etwas besser einschätzen zu können. Und es ist eh die Frage, ob du rein halt quantitativ, sage ich mal, also zahlenbezogen, überhaupt eben eine Entscheidung treffen solltest oder ob nicht eher noch qualitativ halt gucken musst, was macht das Unternehmen überhaupt, wie ist das denn positioniert in seinem Markt? Und da halt da mal einen Blick reinwirfst und da hier mal ein bisschen dies und da mal ein bisschen recherchierst, um überhaupt zu verstehen, wie das Unternehmen sein Geld verdient und was halt so die Treiber sind, die halt sowohl den Gewinn pushen als auch den Gewinn drücken können.
Ja, sehe ich genauso wie du. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich ja den Stock Analyzer dann programmieren lassen habe. Weil bei mir hat es ja auch so angefangen. Der Banker sagt, hey, ja, statt ein Sparbuch kannst du dir Aktien anschauen, aber kümmere dich um deine Hausaufgaben. Da ja, habe ich angefangen, die Bücher zu lesen von Warren Buffett. Und irgendwann waren das halt auch 45 Kennzahlen mit Historie 5 bis 10 Jahre, also mindestens 5 Jahre halt. Aber dann, das wird dann extrem aufwendig. Und da habe ich mir dann auch halt gedacht, was machst du? Entscheidest du aus dem Bauchgefühl heraus und kaufst einfach irgendwelche Aktien? Weil irgendwann, und das ist einfach auch, ja, dann schaust du halt mal aufs KGV, aber da bin ich genau bei dir, nur wegen einer Kennzahl, kannst du da nicht entscheiden, ist das jetzt gut, ist das jetzt teuer, ist das jetzt billig? Und dann habe ich zu einem Programmierer gesagt, hey, mach mal das bitte. Und dann hast du halt hier einige Kennzahlen drinnen. Dann hast du das Quantitative und was wir jetzt in letzter Zeit gemacht haben, weil du sagst qualitativ, da bin ich genau bei dir, ist auch wieder Warren Buffett sein Thema. Schau dir auch das Unternehmen an, was macht es, was kann es, wie ist es positioniert. Da haben wir jetzt noch eine neue Kennzahl, heißt eh Burggraben, also eh ganz bekannt sozusagen im Fachjargon von Value Investing. Und versuchen wir auch das reinzubekommen, dass man nicht jetzt einfach nur auf ein, zwei Kennzahlen, weil man Zeit sparen will, weil man das Know-how nicht hat. Ja, genau. Also da bin ich voll bei dir und sehe das genauso wie du, dass man nicht nur wegen einer Kennzahl sagen kann, die Aktie ist gut oder schlecht. Gerade es gibt ja viele Unternehmen, die schauen, dass die Bilanz auch vielleicht ein bisschen besser ausschaut oder ein bisschen, ja, nicht frisiert wird, aber du weißt es ja, wie das bei börsennotierten Unternehmen läuft. Das schadet nicht, wenn man ein bisschen die Historie im Blick hat und dann sieht, okay, was hat das Unternehmen in den letzten 5 Jahren gemacht und nicht nur im letzten Jahr oder so.
Ja, genau, wie bei den ganzen bereinigten Zahlen, ja, das finde ich auch, ist auch mal echt schwierig. Also, muss ja immer schauen, was wird überhaupt rausgerechnet und aus welchen Gründen. Es sind immer irgendwelche Sonderfaktoren und Sonderbelastungen, aber wenn das Unternehmen jedes Jahr ein bereinigtes EBIT ausweist, fragt sich ja schon, ne? Kann ja nicht sein, dass du jedes Jahr irgendwelche Sonderfaktoren hast, die du ausrechnen musst.
Ja, das sind die schlauen Buchhalter dann dort, die vielleicht. Ja, ich will niemandem was unterstellen und
Nein, aber es
aber.
ist ja alles irgendwie im Rahmen des erlaubten irgendwie, sonst hätten die ja irgendwelche anderen Schwierigkeiten. Aber es ist halt für einen Anleger halt schwierig, wenn du halt
Schwierig, ja.
irgendwie mal nur bereinigte Zahlen hast, weil das ja irgendwie schon ein verfälschtes Bild abliefert.
Ja, definitiv. Gerade für so einen Privatanleger, der auch dann nicht die Zeit hat, sich da jetzt voll reinzufuchsen. Und ja, du verstehst ja das auch teilweise gar nicht. Ich meine, wer liest sich da die ganze Bilanz durch? Das ist ja schon aufwendig, wenn das nur eine kleine GmbH ist. Also, ja, genau. Also für mich ist ja der Stock Analyzer das System der Stunde sozusagen. Ist natürlich klar, haben wir selbst gebaut. Du sagst, für den Privatanleger ist die Outperformance schwierig. Das stimmt, das ist ja immer so das Thema. Was sagst du, was ist die realistischste Mission für einen Privatanleger? Was soll der machen?
Ganz wichtig ist natürlich der Faktor Zeit und der Faktor Konstanz. Also früh anfangen und regelmäßig einzahlen und halt durchhalten. Das ist es halt, was wie viele Anleger, wo sie sich schwer tun, vor allem mit dem frühen Anfang. Also ich hatte jetzt auch, wenn ich jetzt irgendwie mit jungen Kollegen rede oder so, und das immer so, ja, ich müsste ja mal und ich weiß und irgendwie. Dann denke ich ja, komm, jetzt fang doch mit klein an, auch wenn es halt irgendwie nur 50 € im Monat sind, aber mach doch mal den ersten Schritt und dann natürlich versuchen, dann so peu à peu die Summe zu steigern, aber halt immer hinauszögern. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Und dann halt eben die Konstanz, also der Zinseszinseffekt, der ist ja auch halt der Wahnsinn, wie der halt dann irgendwie so peu à peu seine Wirkung entfaltet und dann halt wirklich zu so einer Gewinnmaschine wird in deinem Depot. Das ist ja auch bei Warren Buffett so ganz interessant. Da in dem Buch The Psychology of Money, da gibt der Morgan Housel, der Autor, halt so ein Beispiel für den Zinseszins. Und da hat er dann gesagt, ja, wenn Warren Buffett irgendwie so mit 60 in Rente gegangen wäre, so ungefähr, hätte er zwar ein ordentliches Vermögen gehabt, so irgendwie 50 Millionen, aber natürlich weit entfernt von den, was hat
Das
er,
gehört, ja.
60 Milliarden, 80 Milliarden oder so. Und er hat dann irgendwie, keine Ahnung, einen Großteil seines Vermögens halt einfach in den letzten 30 Jahren gemacht, weil dann halt eben der Zinseszinseffekt halt kam und dann
Naja, habe ich auch mal
eingesetzt hat.
gelesen, ja. Ja.
Und das ist es. Also Zeit ist halt der Freund des Privatanlegers. Und das sollte man halt eben im Hinterkopf behalten und einfach halt dann einfach halt machen. Und dann, wie gesagt, wenn du halt jetzt sagst, sei dir klar über deine finanziellen Ziele und was du halt mit einem überschaubaren Aufwand erreichen kannst. Und dann mach das so. Also ich finde es immer so ganz interessant, wenn man mal halt sich auch überlegt, so eine, also es gibt ja so den Risk-Adjusted Return und wenn man so mal den Hassle-Adjusted Return sich überlegt, also mit welchem Aufwand muss ich betreiben, um die Rendite zu erzielen.
Ja.
Dann relativiert sich halt auch so ein bisschen was. Weißt du, ich mit meinen langweiligen ETF-Sparplänen, ich habe quasi null Aufwand. Ich habe die einmal aufgesetzt und dann lasse ich sie laufen. Und andere, die halt irgendwie immer so da die analysieren und machen und tun und so, die mögen vielleicht eine höhere Rendite haben, ja, haben auch ein höheres Risiko, aber vor allem haben sie halt viel mehr Aufwand. Und da denke ich mir, ja, wer halt irgendwie Spaß daran hat und das ein Hobby ist, fein. Aber ansonsten kann man doch in der Zeit irgendwas Besseres machen.
Ja, das verstehe ich. Und das muss ja auch ein bisschen zu einem passen. Also, wenn ich mich jetzt schlafen lege und dann wache ich schweißgebadet auf, weil ich da nervös bin, dann wäre das nicht das richtige Portfolio für mich. Also, das übersehen, glaube ich, auch viele. Weil das ist so eine toxische Verbindung dann, wenn du riskant kaufst, egal welche Asset-Klasse jetzt. Und dann bist du noch nervös auch und schaust die ganze Zeit auf deinen Kurs, oh, ist er gestiegen, ist er gefallen, ist er gestiegen, ist er gefallen. Und dann am nächsten Tag, oh, hoffentlich habe ich mein Geld nicht verloren. Da werde ich dann auch
Ja, das
schneller
ist,
verkaufen. Also, und dann werde ich sicher Probleme dabei haben.
ja, das ist, das ist das eine, dass du halt ein zu hohes Risiko eingehst. Aber wenn du halt ständig auf der Suche bist nach irgendwie noch besseren Aktien, noch besseren Chancen, dann geht auch einfach viel Zeit drauf. Und ja, wie gesagt, manchen Leuten macht das Spaß, da ist das irgendwie Teil des Hobbys. Aber alle anderen sollten halt irgendwie sich überlegen, ob sie halt nicht es etwas einfacher haben können, halt mit so einem langweiligen ETF.
Ja, generell eine Diversifizierung, glaube ich, zwischen verschiedenen Assets ist generell nicht schlecht, dass man einfach sich ein paar Themen überlegt. Gibt es eh eigentlich so eine, die Standardformel mit Gold halt und ja, mit Aktien, ETFs und so, dann funktioniert das. Aber wie du eben gesagt hast, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, die Zeit, dass man sich jetzt damit beschäftigt und jetzt startet und nicht ewig wartet. Weil dann verliert man natürlich viel, viel Zeit und über lange Dauer, wenn es, keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahre, dann ist es eigentlich egal, ob das jetzt eine Woche früher oder später war, ob der Kurs da vielleicht 2, 3% besser war. Aber Hauptsache, du hast was gemacht und nicht, du hast es am Sparbuch liegen lassen und die Inflation und die Gebühren haben alles aufgefressen.
Ja, es ist auch immer dieses Warten auf den richtigen Zeitpunkt. Ne? Du,
Ja.
wie viele Leute sagen, ja, wenn die Aktie fällt, dann kaufe ich sie. Ja, da fällt sie halt dummerweise nicht.
Ja, dann gibt es sowieso nicht den richtigen Zeitpunkt. Das ist ja, der ist sowieso. Und ich sage mal, Privatanleger haben das große Glück oder das ist ja schon fast eine Fähigkeit, dass sie genau zu dem Punkt, also zu dem Zeitpunkt einkaufen, wo es am allerschlechtesten ist. Das ist ja auch oft so ein Thema, finde ich, dass ja, da wird gehypt und da wird gesagt, ja, das ist cool und das ist cool. Und dann lesen die irgendwo in der Zeitung, ah, diese Firma hat wieder super Zahlen gebracht, aber da ist es ja schon viel zu spät oder da ist es ja eigentlich schon, da kauft man ja schon Höchststand.
Es kann sein, wie gesagt, Allzeithochs sind weder ein Grund zu kaufen noch nicht zu kaufen. Also Allzeithoch ist einfach nur eine Zahl. Wenn du die Geschichte der Aktien ist die Geschichte von Allzeithochs.
Ja.
Also wenn du mal sagst, oh, hier steht die Aktie auf Allzeithoch, das kaufe ich nicht.
Ist auch ein Thema, ja. Du musst
Wär jetzt auch nicht so die kluge Entscheidung gewesen. Weil ich meine, wie viele Allzeithochs hat der S&P im vergangenen Jahr gemacht? Irgendwie 20 oder 30? Ich weiß nicht mehr.
Ja,
Also.
das stimmt, das stimmt. Es muss einfach immer zu dem Thema passen, zu einem selbst passen und dann fährt man gut damit, ja. Sehr richtig, sehr richtig. Weißt du, was ich jetzt noch interessieren würde? Wenn du hast ja schon mit vielen Leuten gesprochen, aus dem Finanzbereich und so weiter. Gibt es irgendein Gespräch oder Zitat oder eine Regel, die dir extrem in Erinnerung geblieben ist, die du vielleicht für dich selbst übernommen hast oder sagst, ja, das ist was, das kann man überall anwenden oder da oder die zwei, drei Sachen, die habe ich mir extrem ans Herz gelegt.
Ja, also du merkst ja schon, dass ich halt sehr diesen ETF-Fokus habe und da haben mich halt zwei Leute besonders geprägt, halt Gerd Kommer und Andreas Beck. Und der Gerd Kommer hat mal so schön gesagt, die Welt AG kann nicht pleite gehen. Und wenn er das verstehst oder in die ähnliche Richtung, langsam, eine Krise ist ein Anpassungsprozess. Also die Welt ist kein statisches System, sondern es ist ein organisches System. Und da hat halt einen externen Schock, der irgendwie das System durcheinander bringt. Und dann wird das halt irgendwie umgestellt und arrangiert sich neu und dann geht es halt weiter. Und halt dieser Anpassungsprozess, der kann halt ein bisschen dauern. Aber danach ist halt das System eigentlich wieder stärker als vorher und kann halt eben dann wieder weiter wachsen. Und wenn du halt eben das halt verstehst, dass halt die Weltwirtschaft ein organisches System ist und dass halt die Weltwirtschaft nicht pleite gehen kann. Und wenn du dann halt sagst, okay, wie investiere ich in die Weltwirtschaft? Naja, indem ich quasi versuche, alle Unternehmen, also alle, zu kaufen. Nehmen also die Weltwirtschaft als Summe ihrer Unternehmen. Was soll mir dann passieren, solange wir halt eben halt eine freiheitliche kapitalistische Weltwirtschaft haben? Ich meine, wenn, also, und dann ist es eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, bis sie sich erholt. Aber sie wird sich erholen. Und du weißt ja nicht, welche Unternehmen dann halt gefragt sein werden oder welche Branchen gefragt sein werden. Aber wenn du halt quasi alle hast und die passen sich in, und diese ETFs, die passen sich ja auch an, dann weißt du, du bist auf jeden Fall dabei. Das sind zwei ganz wichtige Sachen gewesen und halt eine dritte Sache, die ich gelesen habe, ich weiß nicht mehr, von wem es war, ich glaube von Martin Weber, der Finanzprofessor aus Mannheim, meine ich, Der hat halt gesagt, du hast halt am Markt zwei Risiken. Das Einzeltitelrisiko und das Marktrisiko. Und das Marktrisiko, das musst du tragen. Das beschert dir halt diese extra Rendite über dem Sparbuch. Aber das Einzeltitelrisiko, das musst du nicht tragen. Denn halt je mehr Einzelaktien du hast, desto geringer wird dieses Risiko. Das können sie quasi rausdiversifizieren. Und wenn du halt eine entsprechend große Anzahl hast, dann hast du am Ende nur das Marktrisiko. Und das halt, das musst du halt nehmen. Aber das Einzeltitelrisiko, das musst du nicht tragen. Und deswegen halt breit gestreut, am besten halt irgendwie in ja, 1000 Unternehmen, 2000 Unternehmen. Ich glaube, im MSCI All Country World Index sind 2800 Unternehmen oder so. Und dann hast du noch irgendwie die Small Caps dabei. MSCI Small Cap hat, glaube ich, 3000 Unternehmen. Bist halt mit zwei ETFs in 5000 Unternehmen investiert oder 6000.
Ja.
Und ja, also, was soll dir dann passieren, wenn du einfach die Zeit hast? Ne? Kurzfristig immer möglich, ein Schock, was auch immer. Aber mit der Zeit geht's wieder rauf,
Langfristig.
hoch.
Ja, verstehe ich. Bin ich voll bei dir. Einfach drum auch, wenn ich jetzt so zusammenfassen kann, haben wir eigentlich drei Regeln gesagt oder festgelegt. Zum Start natürlich, der beste Zeitpunkt, um zu investieren, ist jetzt. Also der Start oder der umso früher, umso besser. Das schlägt natürlich die Perfektion. Dann Aktivismus und Wetten sind schlecht. Also man kann den Markt natürlich teilweise schlagen, aber nicht jetzt mit großen Wetten, nicht jetzt mit schnell reich werden, sondern eben mit Zeit, Geduld. Und da kommt noch die Regelmäßigkeit dazu. Also würde ich mal sagen, Prozess oder einfach das Dranbleiben, das schlägt natürlich die Prognose. Die ist ja meistens auch nur kurzfristig. Man hat es ja, man sieht es ja jetzt wieder, ich glaube, da war Klarna oder so, großes Thema, wo der Aktienkurs abgesagt ist. Also von dem Punkt her sind die Prognosen immer schwierig. Und der Aktienmarkt bewertet ja nicht zwischen gut und schlecht, sondern haben die die Erwartungen erfüllt oder nicht. Genau. Und ich glaube, wenn man die drei Themen oder drei, vier Themen beherzigt, dann fährt man ganz gut. Dann kann man ganz gut am Aktienmarkt investieren.
Ja, und dann ist auch das Risiko überschaubar. Also wenn du halt, du hast halt dann keinerlei Ausfallrisiko, wenn du halt eben breit gestreut investierst. Du hast halt, also über so ein ETF, bei Einzelaktien natürlich schon, aber wenn du über ein ETF investierst, dann hast du nur ein Volatilitätsrisiko, aber kein Ausfallrisiko. Und das Volatilitätsrisiko ist ja quasi egal, wenn du da irgendwie 10 Jahre, 20 Jahre am Markt bist.
Ja, das wäre genau wie Warren Buffett auch bei den Einzeltiteln sagt. Du besitzt ja ein Unternehmen, wenn du das weißt, das Unternehmen funktioniert. Natürlich, es kann immer irgendwo was sein, ganz klar. Aber du hast die Sicherheit auch nicht, wenn das Geld auf der Bank liegt. Aber wenn das Unternehmen läuft, dann hast du ja da eine Sicherheit in so einem gewissen Teil. Umso mehr, natürlich, umso breiter gestreut, auch in verschiedenen Branchen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der bei ETFs
Ja,
manchmal.
aber Warren Buffett zum Beispiel, der streut ja quasi extrem wenig. Der hat ja eigentlich immer extreme Klumpenrisiken in seinem Depot. Also, aber er sagt halt, das
Ja.
kann ich halt, aber es ist natürlich auch Teil seines Erfolgs, weil er halt natürlich extreme Wetten eingeht. Und die sind halt in den letzten 60 Jahren eigentlich immer aufgegangen, größtenteils. Also, dass er da jetzt irgendwie mal sehr grob daneben gegriffen hat, das hat halt eher nicht, das kann man halt eher nicht vor, aber er hat halt eben auch diesen besonderen Blick da drauf, den man, wo wir immer sagen, ja, sollte man so machen, aber wo wir uns doch nicht so wirklich loslösen können vom Aktienkurs. Und er guckt halt nicht auf den Kurs, er guckt einfach nur, wie entwickelt sich das Unternehmen.
Das Unternehmen,
Und
ja.
wenn halt eben die Zahlen stimmen, dann ist ihm der Aktienkurs total egal, weil er halt, wie sagt er halt irgendwie, die Zeit ist der Feind aller schlechten Unternehmen und der Freund aller großartigen Unternehmen.
Ja.
Und ja, ein Unternehmen wird nicht schlechter nur weil der Aktienkurs fällt. Und das sind halt Sachen, die muss man sich eigentlich immer irgendwie
Du musst
dreimal
es
vor Augen
aufschreiben,
reden
muss
sagen,
man
ne?
halt. Ja.
Ja, wird das einfach verinnerlicht, weil wir sind halt nun mal, auch wenn wir es besser wissen, irgendwie aktienkursgetrieben.
Ja,
Und
emotional
müssen
natürlich.
halt da denken wie ein Unternehmer. Und so ein Unternehmer lässt ja auch sein Unternehmen nicht irgendwie täglich bewerten. Und wie genau wie halt ein Immobilienbesitzer nicht seine Immobilie täglich bewerten lässt. Der guckt ja, dass die Zahlen stimmen.
Ja.
Und solange die Zahlen stimmen, dann ist es ja alles okay. Und dann soll halt die Börse keine Ahnung, was halt für einen Preis dran schreiben. Das ist ja auch, wenn man sich das mal klar macht. Also der Aktienkurs, der wird ja bestimmt, weil halt irgendwie Leute ihre Aktien kaufen oder verkaufen. Aber wenn du mal guckst, was so das Volumen ist im Anbetracht der Gesamtzahl, das ist ja
Unglaublich.
ein Witz, was da halt über den Tisch geht zu einem bestimmten Preis, irgendwie 0,0% der Aktien. Und dann soll ich mir halt sagen lassen von diesen Leuten, was das Unternehmen wert ist. Ob das jetzt 80 oder 75 oder 85 wert ist, weil die halt irgendwie 100.000, 200.000 Aktien von irgendwie 20 Millionen Aktien, dieses Unternehmen hat, zu diesem Preis halt getradet haben. Und das ist ja auch irre.
Ja,
Und
definitiv.
deswegen
Umgekehrt
ist
was?
halt total sympathisch, was Herr Buffett sagt, dass man halt eben nicht auf den Aktienpreis gucken soll, sondern schau halt irgendwie auf den Wert des Unternehmens.
Den inneren Wert.
Ja, innerer Wert, hatte ich dir auch gesagt. Das finde ich eine schwierige Kennzahl, ehrlicherweise, weil es dafür, keiner kann mir richtig sagen, wie man den inneren Wert berechnet. Das ist halt auch immer irgendwie
Natürlich, es
so.
sind viele Erwartungszahlen drinnen.
Da sind, also von daher finde ich es irgendwie immer so ein bisschen schwierig, wenn Warren Buffett mit dem inneren Wert argumentiert, weil das ja irgendwie, es ist als Idee gut, aber für den Privatanleger finde ich das schwer umsetzbar, weil du halt einfach nicht weißt, wie sollst du diesen inneren Wert berechnen? Was fließt da rein? Ich meine, hast du so als Nährwert vielleicht so das Kurs-Buch-Wert-Verhältnis? Das haut natürlich auch nicht bei jedem Unternehmen hin.
Das ist ja branchenabhängig auch oft, das haben wir auch gesehen, weil wir haben ja den inneren Wert auch bei Stock Analyzer. Wir errechnen den aus drei verschiedenen Varianten: die Graham-Methode, die TCF-Methode und die RIM-Methode. Und da sehen wir auch immer wieder mal, dass das auseinandergeht. Aber deswegen versuchen wir das auch mit allen dreien darzustellen und dann auch einen Gesamtscore zu erzeugen, dass man umso näher dran kommt, umso möglich, also umso besser dran kommt, umso möglich, weil einfach, ja, da gibt es einfach viele verschiedene Annahmen. Da sind wir wieder bei der Bilanz, dass einfach verschiedene Effekte drauf auswirken. Und ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen jetzt. Aber das ist schon ein Stück Arbeit, also dass man
Ja, du hast auch
dahinter
dann
kommt.
solche Sachen wie halt irgendwie, was sind die Aussichten an Umsatzwachstum in den nächsten Jahren oder ans Gewinnwachstum? Welche Zahl unterstellst du? Das ist ja auch irgendwie ein Stück weit subjektiv, was dieser innere Wert ist. Und irgendwie Buffett tut immer so, als wäre es so eine objektive Kennzahl, aber es ist eine sehr subjektive Kennzahl. Und das finde ich bei ihm ehrlicherweise ein bisschen schwierig. Und jetzt hat er die Tage groß die Runde gemacht, dass er dann im vierten Quartal nochmal die New York Times gekauft hat, groß. Und da frage ich mich, warum ausgerechnet im vierten Quartal? Die Aktie ist seit 2024 um 50% gestiegen. Also warum kauft er die jetzt? Warum hat er die nicht schon irgendwie vor einem Jahr gekauft oder sowas? Und hat dann halt irgendwie das. Finde ich dann diese Käufe dann auch immer so ein bisschen schwer zu verargumentieren, wenn es nur mit dem inneren Wert kommt oder sowas, sondern das sind halt nur andere Faktoren, glaube ich, die da irgendwie eine Rolle spielen.
Ja, natürlich, natürlich. Sie gehen ja, also die durchleuchten ja das ganze Unternehmen. Gibt es ja nicht nur den inneren Wert, gibt es ja viele, viele Kennzahlen, die sie sich ansehen. Liegt ja oft auch am Management, wo sie sagen, okay, wie sieht das jetzt aus? Wie sind die Geschäftsaussichten? Also da sind ja sehr, sehr viele Themen, die da mit reinfließen. Ein-Dollar-Voraussetzung ist auch so ein berühmtes Beispiel, Sicherheitsmarge. Genau, das sind ja nur
Ja.
quantitative Sachen. Da gibt's ja noch viele Themen, die man noch mitnehmen kann.
Ja, no, aber was man halt immer so hört, ist, ich kaufe eine Aktie, wenn der Preis unter dem inneren Wert ist.
Ja.
Also wenn ich halt 1 Dollar zahle und 1,50 Dollar kriege.
Ja, das sicher, das ist das
Und das ist halt
plakativste
stark
Beispiel. Ja.
vereinfacht einfach.
Ja, natürlich, natürlich. Das darf man nicht vergessen. Das ist wie mit dem Schnellreichwerden. Hast du einen Aktientipp für mich? Das ist natürlich irgendwo ein Thema. Die Leute, die wollen ja nur schnelle Infos. Das ist ja auch ein Grund, warum es bei uns einen Score gibt, dass man sofort auf den ersten Blick sieht, was sagt das aus? Weil sich die wenigsten Leute die Zeit nehmen wollen, so das Know-how aufzubauen oder sich die Themen anzusehen. Gerade heutzutage, weißt du, TikTok, ja, die Reels, alles paar Sekunden schnell weiter, zack, zack, zack. Man wird immer weniger aufmerksam. Also die Aufmerksamkeitsspanne wird ja immer kürzer. Und dann wird es halt schnell so runtergebrochen.
Ja.
Aber Clemens, ich sage danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich sage natürlich bei unseren Zuhörern danke. Und wenn wir uns aus der Folge oder wenn ich mir aus der Folge was mitnehme, dann auf jeden Fall, wir versuchen nicht mit Wetten den Markt zu schlagen, sondern wir nehmen Regelwerke und lassen die Zeit für uns arbeiten. Und natürlich, ich freue mich dann auf den nächsten Stock Talk, da hören wir uns wieder.
Bis dahin. Danke für die Einladung, David.
Sehr gerne, danke.